Musik ist Trumpf. Musik ist Trumpf im Leben. Sie wird es immer geben, solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt
recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Musik ist Trumpf mit dem fantastischen Max Konrad und mit meiner Wenigkeit. Wie heiße ich nochmal, Max?
Ich habe mal gehört Till Hohneder, so. Aber bin mir auch immer nicht ganz sicher.
Ja, dann schreibt ihr das jetzt auch mal hinter die Ohren. So heiße ich Till Hohneder.
Ja, und es ist übrigens eine Neuerung heute. Es ist eine Premiere.
Ja.
Weil wir sitzen tatsächlich und schauen uns in die Augen. Wir sitzen in einem Raum. Wir können sogar unsere Körperausdünstung gerade riechen.
Bitte keine weiteren Details. Podcasts sind Gott sei Dank noch Dank. Ja, ja. Wenn das erstmal mit der Virtual Reality kommt und wir dann alles riechen Metaverse können. Ekelhaft. Aber wir haben heute wieder Stargast Time. And when I say Stargast Time, ladies and gentlemen, dann meine ich auch Stargast Time, denn wir sitzen hier im wunderbaren Hotel Savoy mit einer zärtlichen Cousine, mit einer Comedy-Legende, mit dem großartigen Atze Schröder. Atze, ich grüße dich.
Guten Morgen, ich grüße euch beide. Ich freue mich, es ist Ehre, Verpflichtung, Zeichen der Toleranz zugleich, dass ich hier sein darf. Was habt ihr eigentlich für beschissene Klamotten an?
Ja.
Also, guck mal, die Jacke, was ist das für eine Opa-Jacke? Und das Hemd, hast du das aus dem Knast in China mitgebracht?
Nee, das habe ich mir selber gehäkelt.
Ja, so sieht das auch aus. Ey. Da will ich aber vielleicht mal echt eine Ausbildung machen.
Das ist die Jacke, zu der Jürgen Vogel beim Frühstück gesagt hat, Alter, dein Partner hat aber eine coole Jacke an. Und damit meinte er mich.
Ja, Jürgen Vogel. Ne?
Ja.
So, die Jacke sieht aus wie seine Zähne.
Jürgen, wenn du das jetzt hörst, ja, lass dir das nicht gefallen.
Der ist ja immer so cool gekleidet, Jürgen Vogel. Ne?
Ja, das ist ja nur
meine Lieblingsszene von ihm oder der Satz, den er in dem Film gesagt hat, wenn das Äußere stimmt, wächst das Innere schon nach.
Ja.
So, deswegen.
Oh Gott, Till, ist wahrscheinlich super. Der Einzige. Ja, ich krieg, das sind hier die Cousinen.
Ja, ja.
Wie nennt man das? Neckerei, ne? Das ist der Klassiker, weil ich einfach so viel Response bekomme auf meinen Style.
Ja,
aber
deiner Dorfjugend an.
Ja, ich meine, Atze Schröder, jetzt guck ihn immer an, die Cowboy-Stiefel, ich sag dir wirklich, ey, sowas hätte Charles Bronson abgelehnt. Der hätte Charles Bronson gesagt.
Der hätte Charles Bronson nicht mal einen Elfmeter mitgeschossen.
Der hätte der gesagt, da zieh ich lieber meine Mundharmonika an die Füße, so. So, wir haben Spaß, das ist auch richtig so.
Wie kommst du denn da drauf?
Atze, ich kenne dich jetzt so lange, ich weiß natürlich, Musik, ja.
Ja.
Du hast mit Musik in einem Leben vor deiner Comedy-Karriere sogar Geld verdient.
Ja.
Du warst Beschaller, du warst Tonmeister, du warst Schlagzeuger. Ich glaube, dein Vater hat dich, glaube ich, mit 13 das erste Mal auf die Bühne geschoben.
Das ist richtig, ja. Ich hatte meinen ersten öffentlichen Auftritt mit 13. Da hat mein Vater mich mitgenommen, wie du gerade schon gesagt hast, weil er war Schlagzeuger und Sänger und dann habe ich Schlagzeug gespielt und er hat gesungen.
Ja. Yeah.
Und da habe ich meine ersten 50 Mark verdient an dem Abend. Welche Nummern das jetzt waren, also ich glaube, die waren auch wirklich zu bewältigen. Das hätte ich selbst heute noch schaffen.
Rosamunde.
So. Ja, zumindest ein und das, also ich habe auch in meiner Jugend lange Schlagzeug gespielt, auch ja, also in so Musikkapellen und so, richtig. Also so alles drumherum, das ganze Percussion-Ensemble, also das eint uns zumindest schon mal.
Das wundert mich so ein bisschen, weil du lässt ja oft Taktgefühl vermissen.
Ja, deswegen mache ich das heute auch nicht mehr. Ja, und du hast mal in einer Band gespielt, wo ich finde, das ist eine Band mit einem der geilsten Namen. Weil ihr hießt offiziell Die The Proll. Und ich finde, das ist schon großartig, sich so einen Namen zu geben.
Ja, das war damals zu der Zeit, als diese Drombusch im Fernsehen lief. Und angelehnt daran wollten wir uns eben diese Proll nennen. Also die und dann Englisch The, Deutsch ging es weiter, Proll. Also
die, jetzt, oh Gott.
Hat lange gedauert.
Ja, ja. Jetzt komme ich aber noch wirklich mal dahinter. Ne? Ja,
diese Proll, wie diese Drombusch. Und da jetzt auch gleich die Frage, wie hieß Vera Drombusch Im richtigen, mit bürgerlichen Namen.
Ja, ich weiß es natürlich.
Ja, ja. Ihr braucht mich nicht fragen. Ich
stimmt, du bist
auch
zu jung. Max
ich bin zu jung, also ihr braucht mich
du nicht. Du hast auch diese Drombusch nie gehört, oder?
Nee. Nee, ja, deswegen. Aber, also für mich ist das hier gerade komplettes Neuland. Also,
ja, aber, sei froh. Das ist ja oft genug Neuland für dich alles.
Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Für mich ist ja, das oft dann so, Opa erzählt von früher.
Winterpol, richtig.
Winterpol, 100 Punkte.
Ja.
Natürlich.
Unvergessen.
Zeitlang wirklich... wurde sie auch nur mit Mutter Drombusch angesprochen von der Bild-Zeitung.
Richtig,
ne?
Richtig, ja, ja. Richtig. Und aber, der aber, Dicke war Günther Steig. Oh, wir sind ja, jetzt hier
Onkel
in der
Ludwig, Stein. Onkel Ludwig. Sagen,
bevor wir jetzt hier aber komplett wir,
ja, du hast recht, du
in Nostalgie.
Max, pass ein bisschen auf, dass ja, wir beiden Säcke hier nicht abrutschen. Ja?
Ja, ja, absolut,
du bist heute
absolut.
Unser Zivi.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Aber weil der ein oder andere wird es ja wissen, also auch viele von deinen Programmen sind ja entweder starten mit Musik oder haben irgendwie auch mal Musikreferenzen drin. Also lässt sich zumindest daraus erschließen, dass du großer Musikfan bist.
Nee, das, also das, den Zahn muss ich jetzt dir, ja? Till weiß es ja schon, aber muss ich dir ziehen. Ich habe mit Musik nichts am Hut. Also sollten die Taliban, was sehr wahrscheinlich ist, in den nächsten 5 Jahren die Macht in Deutschland übernehmen und hier die Musik verbieten, wäre ich derjenige, der am wenigsten leiden würde.
Wirklich wahr?
Ja, ich höre, also ich höre sehr gezielt.
Ja.
Das heißt, mir kommt mal eine Nummer in den Sinn, dann höre ich mir die teilweise 10-mal nacheinander an.
Okay.
Wenn ich unterwegs bin und da ist auch schon wieder Feierabend. Ich höre keine Musik. Ich höre auch im Auto keine Musik.
Und auch kein, also kein Radio, so einer von den
doch,
Leuten?
Ich habe schon das Radio okay. an, aber gern mal einen Sender, der Text bringt.
Okay,
ne?
Ja, guck
mal. Wortbeiträge. Nee, ich höre tatsächlich keine Musik.
Okay, ja, dann passt das ja wunderbar, dass du heute ja, in der Sendung absolut. Zu Gast bist, nein. Die Musik ist Trumpf.
Ja, ich folter ihn ja zwischendurch absolut mit. Er muss ja ab und zu mal bei mir mitfahren oder zu okay. Hause sein. Ja,
und dann, ich kann dir bestätigen, er hört die Scheiße wirklich im Auto, dieses alte Gerumpel da. was weiß ich.
Ja, willkommen zu deinem ersten ganz modernen Titel, den du uns mitgebracht hast.
Nein, ich meine, das ist halt so Rumpel. Du hast ja immer so Rumpelmusik von Leuten, die nicht so richtig spielen können.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja, ja. Sag mal,
ja, ja.
Ich kann mir das ja alles nicht merken.
Die Feuersteins.
Ich wollte jetzt gar nicht die Stones ins Feld
Flintstones,
führen.
Flintstones, genau.
Aber naja, diese alten.
Ja, ja, okay, also du Musiker. Hörst auf jeden Fall, du sagst nicht viel, aber dann.
Genau, gut. Wenn mir eine Nummer in den Sinn kommt, ist es tatsächlich so, dass ich mir die dann gezielt raussuche und die teilweise mehrfach hintereinander anhöre.
Ja. Und was war, dann lass uns doch direkt mal einsteigen mit deinem ersten Song.
Ja.
Welcher wäre das denn, wo du sagst, das war ein Ding, das hat mich bewegt?
Das war tatsächlich ein Ereignis, was mich nicht nur bewegt, sondern positiv erschüttert hat. Und
ja.
zwar habe ich den Künstler in der Dortmunder Westfalenhalle gesehen. Ein Freund von mir, Bob Doll, saß am Mischpult. Damals hatte man noch Meides Mischpulte und hat die Welttournee tontechnisch betreut von diesem Act. Und ich kam in die Dortmunder Westfalenhalle, weil ich ihm noch so ein paar technische Sachen besorgt hatte, die ihm fehlten auf der Tour. Und dann meinte er, dann bleib doch heute Abend hier und guck dir die Show an. Und ich hatte noch gesagt, ach ja, ich weiß auch nicht, interessiert mich nicht so. Und dann hatte er am Mischpult, hatte er tatsächlich auch 2 Flaschen Champagner stehen. Und da habe ich mich dazugesetzt.
Ja.
Ja, und dann ging das Licht aus und die Show fing an. Und nach den ersten Takten war ich ein anderer Mensch. Ich war geschockt. Sowas hatte ich noch nicht erlebt. Die Rede ist von Peter Gabriel's Secret World Tour.
Mhm.
Und schau mal, ich kriege hier gerade wieder Gänsehaut. Das ist das beste Konzert, was ich jemals erlebt habe. Das ist okay. der totale Wahnsinn. Und die,
weil der Sound so gut war, weil die Musiker so gut waren, was hat dich so richtig abgeholt?
Der Sound war gar nicht so gut, weil damals gab es ja noch diese Hybrid- und Hornsysteme. Das heißt, gerade die Dortmunder Westfalenhalle galt ja immer als schwierig zu beschallen, beziehungsweise gar nicht, weil du auf jedem Meter einen anderen Sound hattest. Damals hatten die noch Turbo-Sound, das war so eins der angesagten Systeme, nicht besonders gut, aber es gab Unmengen davon weltweit. Aber egal, die Tour fing an, das Konzert fing an und der Sänger Peter Gabriel stand in einer Telefonzelle, also die Band war auf der Bühne verteilt und fing an mit Come Talk to Me.
Ah, war das diese runde Bühne?
Es war eine eckige Bühne,
ach so.
Dann gab es so ein Laufband,
ja.
Tatsächlich auch ein elektrisches Laufband Und dann gab es im Publikum noch eine runde Bühne. Das hat Maffay sich später da abgeguckt.
Ja.
Und er fing an mit Come Talk to Me. Und ganz langsam fuhr dieses Band raus während des Songs. Du hast es kaum gesehen, dass er sich bewegt. Und das Kabel von dem Telefonhörer wurde immer länger und reichte nachher bis vorne auf die runde Bühne. Es war dann 30 Meter lang. Und er hatte eine Sängerin dabei, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, ich hätte im Prinzip jede andere Nummer nehmen können von dem Konzert. Und das war die erste Nummer. Und ich war geschockt. Ich war wirklich weg von dieser. Ich war in so einem Tunnel, wie es vielleicht auf Droge passiert. Ja, und dann haben die zwei Stunden gespielt, haben teilweise auf der großen Bühne, teilweise auch auf der kleinen Bühne, auf der runden Bühne gespielt, haben dann irgendwann auch die Hits gespielt, zum Beispiel Sledgehammer.
Mhm.
Und da ging es, Peter Gabriel, bei ihm ist es egal, ob er singt oder erzählt.
Ja.
Diese Stimme macht sowas mit dir.
Ja, das finde ich auch. Also ich bin nicht der größte Peter Gabriel-Fan. Klar hat man so ein Best-of von ihm und die Songs sind auch gut. Aber was mich tatsächlich auch immer wieder fertig macht, ist, wenn ich ihn live sehe oder wenn du so bei YouTube Schnipsel siehst, dass er eine, das ist so, als ob dir einer am Schlawittchen packt und ich...
Um das Wort Eier zu vermeiden. Ne?
Ja, ja, ja. Um das Wort Eier zu vermeiden. Also wirklich einer ranzieht. Ne? Oder du fühlst dich wie so angesogen. Ne?
Es ist wirklich, ich habe bis dahin, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut. So, ich habe bis dahin nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Das ist wie so ein Guru, wie so ein Gott, der erscheint. Und was mit dir macht. Und das, ich habe gespürt, er macht das mit der ganzen Halle. Da war keiner, der kalt blieb. Alle wurden mitgesungen. Und das Konzert ging 2 Stunden. Und ich habe jetzt gerade nochmal Sledgehammer rausgenommen, weil da am Anfang von Sledgehammer, da kommen ja diese Panflöten.
Mit
dem Keyboard. Ne? Und das ging ganz lange. Und er erzählte mit seiner sonoren Stimme, erzählte er eine Geschichte zu dem Song. Und alle waren verzaubert. Und plötzlich so, baff, ging das Licht also gleißend hell an. Und dann marschierten die los, der Bassist und der Gitarrist. Und die hatten sich so die Finger so mit so fluoreszierenden Stäbchen verlängert. Ne?
Ja.
Und dann marschierten die los und marschierten und marschierten. Und ey, du bist verrückt geworden in der Halle. Und dann Salisbury Hill und so, natürlich kam so zum Ende hin die ganze Zeit. Und die Halle war eigentlich fertig mit der Welt nach 2 Stunden. Wirklich. Ja. Und ich war auch fertig. Ich konnte auch nicht aufstehen, ich musste da sitzen bleiben. Und dann passierte was, da das hasse ich normalerweise bei Konzerten. Ich wäre normalerweise auch sofort gegangen. Ich war nochmal alleine wieder auf die Bühne. Und dann hatte er so ein weißes indisches Gewand an, setzte sich an den Flügel. Der ist ja auch ein hervorragender Pianist. Ne? Er ist aber so ein ganzheitlicher Musiker und spielte nochmal eine Stunde und machte das Gleiche weiter mit uns. Und ich konnte nicht gehen. Das war das größte Konzert, was ich jemals gesehen habe.
Ja, sehr schön.
Ja, ich würde einfach sagen, wir haben genug des Talks. Lassen wir uns von Peter Gabriel in seine Secret World reinziehen. Und wir hören als erstes den Song Come Talk to Me, der Auftakt damals zur Secret World Live Tour.
Ja, ich muss mich langsam wirklich mal mit dem Thema Peter Gabriel beschäftigen, weil Till hatte es schon mal dabei, Mickey hatte es schon mal dabei. Atzi, jetzt kommst du und hast es auch dabei. Also
hier
langsam.
Stimmt doch was nicht.
Ja, hier stimmt doch was nicht. Also vor langsam. Allen
Dingen, Mickey Beisenherz ist ja auch nicht so alt wie wir. Also du kannst da etwas Vertrauen schöpfen.
Ja, ich glaube, er ist einfach ein Artist.
Ja, wie man, alles an ihm ist Kunst. Ne?
Ja, und der Künstler oder alle, die aus dem Geschäft kommen, die fühlen sich natürlich wahnsinnig angesprochen von sowas. Ne? Es ist nicht nur diese Stimme, diese Magie, sondern das hat man ja gerade auch nochmal gesagt, dass dieses Umsetzen auch dessen, was du hörst, dass du das auch sehen kannst. Ne? Diese Verzweiflung in diesem Komm, rede mit mir und dass dann Menschen sich auf der Bühne voneinander entfernen und du kriegst dann das ganze Paket, glaube ich, letztendlich. Ne?
Ja. Ja, und vor allen Dingen, was ich halt, das ist halt immer, Musik ist live halt einfach großartig. Und wenn du dann so, ich kann mir das sehr gut vorstellen, was du gerade beschrieben hast, du kommst da hin und dann wirklich, das baut sich ja wirklich auf, dieser Song, Dudelsack, dann kommen die Drums rein Und dann kommt die Gitarre rein und die Sängerin und wie sich das so aufbaut. Also das sorgt natürlich auch dann für dieses steigende Adrenalin in deinem Körper. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Und ja, wie gesagt, ich muss mich dann doch mal damit beschäftigen.
Ja, Max, also zum Abschluss noch, stell dir vor, du kommst in der Halle und hast dich mit dem Thema nicht beschäftigt.
Ja, so, richtig.
Und dann passiert dir sowas.
Ja.
Und du denkst, ey, ich Idiot, ich hätte schon seit 10 Jahren dabei sein können.
Ja, das ist ja oft, vielleicht auch, naja, nicht oft, aber wenn du, manchmal gehst du ja eben halt tatsächlich auf Konzerte und wirst überrascht. Ja. Du hast keine Lust, ja, ne? Oder willst die Band eigentlich doof finden, aber dann machen die doch irgendwelche Sachen, die man, wo man denkt, ja, scheiße, da kann ich jetzt, naja, ich habe mal die Stones live gesehen und 98 und sie waren wirklich 6 Stücke lang die schlechteste Band der Welt. Wirklich, jede Schülerkombo wäre in dem Augenblick besser gewesen. Ja. War es einfach, der Sound stimmte nicht, sie waren nicht in der. Und dann beim 7. Stück passierte etwas, was selbst den hartgesottensten Stones-Gegner verrückt gemacht hat. Es machte Klick, alles griff ineinander und bups, verwandelte sie sich tatsächlich einfach in eine geile Rockband. Also. Oder in dieses, in das, was man mit den Stones verbindet.
Ja.
Ne, sagen wir es mal so. Wie das musikalisch zu werten ist, spielt keine Rolle. Aber sie transformierten sich tatsächlich in diese Band. Und das Lustige ist, dass der Ingenieur von ihnen, der Produzent und Toningenieur Andy Jones, der mit Leuten wie Led Zeppelin und was weiß ich, mit dem Besten gearbeitet hat, der hat auch gesagt, das Schlimmste bei den Stones wäre, du müsstest als Produzent, gehst du durch das Tal der Tränen. Ne? Es wird alles aufgenommen und du, während du schon eingeschlafen bist, weil es so langweilig ist und weil es auch so scheiße klingt, weil es schlecht gestimmt ist. Sagt er, ich habe, glaube ich, 200 Stunden lang Tumbling Dice gehört und zwar in den miesesten Versionen, die ihr euch vorstellen könnt.
In Nordkorea werden die schon vor 30 Jahren erschossen worden.
Ja, und zwar ganz, zurecht. Ganz genau.
Max, gab es ein Konzert, was dich so beeindruckt hat, dass du...
Warte, jetzt lass mich aber eben die Geschichte eben noch zu Ende bringen.
Ja, zu Ende, aber dann habe ich auf jeden Fall eine Antwort drauf.
So, und dann sagte der, so, und dann bin ich rausgegangen und habe mir einen riesen Joint gebaut und habe mir den durchgezogen und noch einen und dann bin ich wieder reingegangen und siehe da, in der 201. Stunde, oder waren es auch nur die Substanzen?
Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt weiß man nicht ganz genau, lag es an den Stones oder lag es daran, dass er stoned war?
Also. Naja, ich denke, weil der Track so dann letztendlich aufs Band gekommen ist, aber das ist es. Ist dir...
Also ein Konzert, wo ich wirklich beeindruckt war, war AC/DC, weil die so unfassbar guten Sound hatten, dass ich die ersten 10 Minuten gedacht habe, die spielen von Band, die sind ja jetzt auch schon einen Tag älter, wo man gedacht hat, gut, da hat einer gesagt, komm, lass die Opas da oben auf der Bühne rumrennen und denken, die spielen
Konzert. Wo war das?
In Köln. Das war jetzt, also das war 2017, 2016, wann, also ich glaube das letzte Mal, als die auf Deutschlandtour waren. Und das war wirklich, und die haben da echt eine Show abgerissen, das war Wahnsinn. Also einfach so musikalisch, wie der Sound war. Und da bin ich immer sehr kritisch. Und das andere Konzert, und vielleicht könnten wir sogar, wenn wir wollen, streue ich jetzt einfach mal einen Song ein. Weil, passt ganz
ja,
gut.
Ja, mach ruhig. Ich bin
Foo
dankbar.
Fighters. Das war für mich das Konzert.
Wer für mich jetzt, hatte ich auf der Liste stehen.
Hast du auf der Liste?
Jetzt dann bin ich auf den Song gespannt. Nein, ich bin auf den Song gespannt.
Welchen würde Max wählen? Von unserem Stargast.
Nein.
Aber ich war in einer Vorlesung und dann kam jemand rein und hat gesagt, ich habe hier 2 Karten übrig. In Düsseldorf ist heute Abend Konzert. Will da jemand hin? Und dann war irgendwie Buchhaltungsvorlesung. Habe ich gesagt, ich gehe wohl. Mein Prof guckte mich an und sagte, wo wollen Sie denn hin? Ich sagte, ich müsste jetzt mal los, wollte jetzt auf ein Konzert. Und dann hat er mir angedroht, wer jetzt geht, der will die Prüfung nicht bestehen. Habe gesagt, können wir ausprobieren. Habe sie dann zum Glück bestanden. Und bin dahin so völlig unerwartet. Und die haben wirklich 2,5 Stunden, 3 Stunden lang wirklich Wahnsinnsprogramm abgerissen. Und einfach Dave Grohl ist einfach ein wahnsinniger Frontman. Und diese, also die haben wirklich, du hast gemerkt, die hatten Spaß, da zu stehen. Manche Bands sind ja dann irgendwann so ein bisschen einfach so routinemäßig unterwegs und du hast bei denen echt gedacht, so, yo, die wollen das wirklich so, die wollen dich begeistern, die wollen dich unterhalten. Und das war wirklich, die haben alle mitgerissen, die Leute, die auf Sitzplätzen waren, standen und das war wirklich ein geiles Konzert. Und jetzt ist ja gerade, wie gesagt, war gerade ja Tribute-Konzert für den verstorbenen Taylor Hawkins, den Drummer, der ja Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres leider ein bisschen zu früh verstorben ist. Und
aber wie Atze schon gesagt hat, als, wie hast du es nochmal formuliert, als Rockstar in Bogota.
An einer Überdosis zu sterben, mehr Rockstar geht einfach nicht.
Nee, ne? Wirklich.
Ich meine, sehr zu seinen Lasten, aber
ja, ich habe mich auch gefragt, warum hat man, also ich habe dann auch gedacht, wo das Szenario rauskam, so Überdosis, Bogota, wo du denkst, ja, das hättet ihr doch wissen können, dass das vielleicht nicht gut endet, wenn ihr den Mann da lasst. Aber ja, so ist es dann. Ja, besser kann man wahrscheinlich dann als Rockstar nicht aus der Welt reden.
John Entwistle von The Who, der Bassmann, hat es in Las Vegas gemacht, Überdosis, aber er hatte noch zwei Nutten auf dem Zimmer.
Ja, das ist er tot? Lange schon? Ja, dann sag mal, ehrliche Nachfrage.
Ja.
Ist schon lange tot?
Ja, 2000.
Ja, aber dann doch lieber
2004 oder so.
Aber dann doch lieber Bogota als Vegas mit zwei Prostituierten. Das ist schon wieder so ein bisschen trashig, würde ich sagen.
Schmuddel. Aber naja. Ich dachte, hier wäre das verbindende Element Koks, aber egal.
Ja, also
aber was ist denn jetzt mit den Foo Fighters?
Ja, ich hätte den Song, also ich hätte den Song genommen, Best of You. Aber ich bin gespannt, was du hast.
Vielleicht können wir sie auch beide nehmen.
Nein.
Ach so, okay. wir erzählen heute wahrscheinlich sehr viel von Konzerten, aber warum nicht? Ist ja auch interessant.
Musik ist Trumpf.
Bei mir ist es Wheels. Und zwar,
das wäre meine Alternative.
Ja, wenn im Laufe des Konzerts sitzt Dave Grohl ja irgendwann mit Akustiklampe vorne auf der Bühne.
Yes.
Die anderen wechseln die Unterhose und gehen mal nach hinten und dann singt er mit dem Publikum Wheels und ich mag den Song, so der ist ja sehr eingängig und der Refrain und das Thema finde ich so gut. Erstmal ist der Song so instrumentiert und auch gemischt, dass er komplett zu Tom Petty's Learn to Fly passt. Ne? Die Songs kannst du so zusammenmischen und ist quasi, ich verstehe den Song als Antwort auf Learn to Fly, also da, ne, man hebt ab und wenn man jung ist im Leben, hebt man ab. Und bei Dave Grohl geht es in Wheels darum, dass man so langsam mal wieder Bodenkontakt kriegt. Ne? Was passiert, wenn man wieder zur Landung ansetzt und wenn man gesettelt ist? Und er hat ja auch Familie und Kinder. Er sagt ja, wenn wir auf Tour sind mit den Foo Fighters, ist Sex, Drugs and Rock'n'Roll und zu Hause ist ganz normales Familienleben mit Abwasch und Rasenmähen, um hier einen berühmten deutschen Rock'n'Roll-Helden zu zitieren,
vielen
Till.
Dank. Dankeschön, vielen Dank.
Und diese Idee ist so schön, erst als Grundidee auf einen Song so zu antworten, dass man, und wenn man sich vorstellt, dass dein innerer Flieger im Leben irgendwann zur Landung wieder ansetzt und du auf den Boden kommst und das auch gut findest, was dann passiert, weil du hast schon alles gehabt, du hast die ganzen wilden Geschichten gehabt. Und erstaunlich ist, dass der Song nur in Deutschland richtig funktioniert.
Wheels?
Wheels. Und sie spielt den Song auch nur in Deutschland auf der Tour und Österreich, Schweiz. Und das ist absolut ein Phänomen.
Ja,
das finde ich auch jetzt krass.
Und live ist der Song dann ja, was weiß ich, der singt ja 15 Strophen, weil dem gerade so in den Sinn kommt. Und das Publikum ist ja dann der Chor, ne? Wheels Come Down. Ja, den Song würde ich nehmen.
Ja. Ich möchte dann nochmal bei Tom Petty darauf hinweisen, dem wir sicherlich auch mal eine ganze Sendung widmen müssen, weil der wirklich so einflussreiche Songs geschrieben hat. Ich meine, Learning to Fly, das ist, ey, der Song ist ja eigentlich so simpel, ne?
Ja.
Aber es ist ja schon bei Tom Petty, aber es ist ja auch bei Tom Petty schon so, Coming Down is the hardest thing.
Ja.
Ne? Und what goes up must come down.
Genau, und dann so eine Antwort, so ein Antwortsong quasi da drauf zu schreiben. Ne?
When Wheels als nächste come. Stufe.
Ja,
ne?
Das finde ich großartig. Und wenn du wirklich, wenn du die Sounds hörst, die gleichen sich so. Klar klingt das moderner, was die Foo Fighters abgemischt haben und die Gitarren klingen anders. Und trotzdem würde es richtig gut gehen.
Deswegen hören wir jetzt Wheels von den Foo Fighters. Ja, ganz kleine Hommage an Tom Petty. Also wie Atze schon gesagt hat, ne, es ist einfach Cinemascope, nenne ich sowas immer.
Ja.
Wenn so ein Song anfängt und du das Gefühl hast, du sitzt im Kino und die Leinwand wird auf einmal schön breit und du guckst weit nach vorne. Super. Du hast es eben angesprochen, Max, dass die Foo Fighters sicherlich auch mit die Ersten waren, die sich nicht so wahnsinnig wichtig genommen haben auf der Bühne, die einfach Leute aus dem Publikum, heute ist das ja wirklich so inflationär geworden, wirklich die schlimmsten Bands holen irgendjemanden auf die Bühne, der das dann singen soll. Und ich finde, bei vielen tropft das Kalkül wirklich aus dem Knopfloch. Ja. Und den einzigen, den ich das wirklich so durchgehen lasse, wo du hundertprozentig der Ansicht bist, das ist jetzt hier einfach okay, wie es ist. Das sind eben halt die Foo Fighters, ne? Ja.
Außerdem ist Dave Grohl derjenige, der am meisten auf dieser Welt Motherfucker sagt. Da kommt, ja. Da kommt selbst Snoop Dogg nicht mit. Nee. Und in Hamburg, das war ein Wahnsinnskonzert. Die Süddeutsche schrieb am nächsten Tag, sagt alle Konzerte für dieses Jahr ab, weil wir haben eh das Beste gesehen.
Ja. Die Messe ist gelesen.
Die Messe ist der Rasen gemäht, so der Käse gehobelt. Ja. Und da war ein Typ vor der Bühne, ja, ich würde mal sagen, so Anfang 30, tätowiert bis unter die Kalotte, aber wirklich, auch das ganze Gesicht, die ganze Nummer. Und er hatte ein Bild dabei.
Tätowiert wie ein Quittungsblock, einmal voll gekritzelt.
Und der stand vor der Bühne und hatte selber ein Bild gemalt von Kurt Cobain. Und das hat dann.
Das ist ja schon ein bisschen süß,
wenn Dave Grohl gesehen und hat gesagt: Ey, Motherfucker, komm mal auf die Bühne, Motherfucker. Ja? Ey, Leute, ihr klatscht mal für den Motherfucker. Ey, Motherfucker, was ist denn mit dir los? Und der Typ steht da und er sah wirklich aus, als hätte er wenigstens 50 Menschen in seinem Leben umgebracht. Und zwar auch in Bogotá. Ne? Wie so ein Narcos-Killer. Und er stand da. Und dann sagte Dave Grohl, ey Motherfucker, hier dein Mikrofon, sag, was du sagen willst, ey Motherfucker, du bist ja wohl der geilste Motherfucker unter allen Motherfuckern. Und er steht am Mikrofon und dieser Typ, wo du denkst, der wird gleich die ganze Band abmetzeln, fängt an zu heulen.
Oh Gott.
Und dann packt Dave Grohl in die Tasche und sagt, ihr Motherfucker, das ist der Schlüssel zu meiner Garderobe. Du gehst jetzt in meine Garderobe und säufst alles weg, was da rumsteht, Motherfucker. Ey, und dann tickte die alle natürlich komplett durch.
Oh Gott, aber das so.
Und er hat es wirklich ernst gemeint. Ja, und,
ja. Da kommen halt, echt die Tränen. Ne?
Ich finde das so schön, dass du das Bild hier gemalt hast. Und ja, es ist. Also wirklich, man muss in seinem Leben bei den Foo Fighters gesehen. Und ich, auch da bin ich mitgeschleppt worden von meinem Patenkind.
Ja.
Von meiner Patentochter. Und die meinen, los, du Spießer, guckst du das jetzt an? Und dann hatten die 5 Nummern gespielt, da waren schon 4 Welthits dabei.
Ja, und das ist ja das Verrückte. Die Foo Fighters wurden ja 2021 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und man vergisst dabei, man denkt, das ist so eine Riesenband und so global umspannt. Und dann denkt man sich so, ah ja, Moment mal, Dave Grohl ist schon mal in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Der hat das einfach dann schon zweimal gemacht. Einmal halt mit so einer kleinen Untergrundband namens Nirvana. Und man denkt sich so, okay, krass. Und dann war ja auch das Thema, okay, Taylor Hawkins spielt halt in einer Band, die am Mikro und an der Gitarre wahrscheinlich einen der weltweit besten Drummer hat. Also, und was du dann leisten musst, dass du dann halt auch der Drummer von so einer Band bist. Ne?
Ja, und es ist ja so, Tom Petty hätte Dave Grohl gerne als Drummer gehabt. Der hat ja sogar mal bei Saturday Night Live war Tom Petty. Ja. Und da hat Dave Grohl mitgespielt und danach hat Tom Petty natürlich sofort gefragt, hey, Alter, willst du das machen hier? Ne? Du musst das machen, bevor es dann Steve Ferroni geworden ist. Gestern, als wir vom Auftritt in Mahl zurückgefahren sind, lief ja auf einmal wie aus dem Nichts nochmal kurz vor Köln Smells Like Teen Spirit.
Stimmt,
ne? Ja. Und da habe ich noch gedacht, boah Gott, wie lange habe ich das schon nicht mehr gehört? Ja. Und habe natürlich auch eigentlich nur auf die Drums geachtet, wie das knallt und wie das dengelt und diese Energie. Und ich glaube, und da habe ich noch darüber nachgedacht, das, was du sagst, nämlich der Typ hat ja schon ein derartiges Leben hinter sich. Als junger Mensch.
Ja, ja.
Ne? Als junger Mensch mit diesem Wahnsinn konfrontiert zu werden.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in so einem Weltact spielst, sich der Sänger wegballert, die Band ist kaputt und dass du dann irgendwann wieder in so einer Band
bist? Und natürlich auch, jetzt der hätte ja sein Leben lang keinen Finger mehr rühren müssen. Er hätte ja auch keine Drums mehr. Er hätte sich als Drummer ein schönes Leben machen müssen. Die haben 40 Millionen, 50 Millionen Platten verkauft. Da wäre finanziell
der Bassist gemacht. Der ist jetzt so ein bisschen Lokalpolitiker, glaube ich, in New York geworden.
Ja, bitte.
Und er hat gesagt, du, ich mache das jetzt
als Hobby. Hat wenigstens einer geschafft.
Ja, aber wobei ich auch immer sage, ey, wenn der Typ happy ist, ist alles in Ordnung. Ne?
Ey, ein Fakt, der mir besonders gut gefällt, Foo Fighters waren die einzige Band, in der die 2 der 30 reichsten Drummer der Welt gespielt haben.
Okay.
Was mir besonders gefällt, ist, dass offensichtlich Dave Grohl so mit sich im Klaren ist oder mit sich im Reinen ist. Jedenfalls ist das meine Projektion und man versucht sich das so zusammenzureimen aus dem, was man von ihm zu hört bekommt oder an Geschichten, dass der einfach bei sich bleibt. Und das finde ich, das imponiert mir eigentlich am meisten. Dass es eben von Herzen kommt. Ich meine, wie, wie cool, oder sagen wir mal so, wie down to earth musst du sein, dass du einfach irgendeinen deinen Garderobenschlüssel gibst. Und ich wette nicht.
Oder einfach mit deiner Mutter ein Buch schreibst über die Rockstar-Geschichten, die seine Mutter erlebt hat, weil sie mal zum Beispiel mit Billy Ray Armstrong von Green Day irgendwie sich mal einen Joint in der Garderobe durchgezogen hat.
Aber jetzt überleg noch mal einmal weiter. Der Typ mit dem Schlüssel, der wurde ja nicht dann von der Security irgendwie mit einer Flasche oder mit einem Becher Bier, gib mal her den Schlüssel, hier ist ein Becher Bier, so jetzt geh wieder ins Publikum, hau ab. Das ist
er wahrscheinlich heute noch.
Ne?
Wahrscheinlich ist er so ein paar Tage mit der Band mitgefahren.
Der war garantiert in der Garderobe. Ja, und das ist eben das, was mich begeistert. So, nächster, was hast du da noch? Was hast du denn da noch?
Wir kommen zu einem großartigen Künstler, den Till auch sehr mag. Und Till hat mich auch zu dem Song gebracht, beziehungsweise überhaupt zu dem Künstler gebracht, über den ich gar nicht viel weiß und nicht viel erzählen kann, außer ich denke mir was aus. Die Version könnt ihr natürlich auch haben.
Super. Ich bitte, denk dir was aus.
Das ist so ein bisschen wie Goethes Lehre der Farben. Ne? Einfach mal irgendwas zusammengesponnen, nichts davon stimmt.
Find ja, gut. Genau. Er hat keine besonders guten Songs bis zu einem gewissen Zeitpunkt geschrieben, bis er Urlaub auf Mykonos gemacht hat und dann von ein paar feierwütigen Engländern rückwärts durch die Ecke gezogen wurde. Dieses Ereignis war so einschneidend, dass er ab da Welthits geschrieben hat. Das habe ich mir zwar gerade ausgedacht, aber es klingt einfach gut.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, wenn man das
hört. Ja, auch ein Song, wie gesagt, Till hat mich drauf gebracht vor noch gar nicht so langer Zeit. Und da habe ich gedacht, naja, komm, kennst dich ja nun mal auch ein bisschen aus, dann hörst du da mal rein. Ne? Eigentlich habe ich da reingehört. Ja,
auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Der Till hat ab und zu auch mal gute Songs.
Ich habe reingehört, weil ich gedacht habe, so, das kann doch eigentlich nur Scheiße sein. Und dann hat mich das aber so verzaubert. Und die Rede ist von... jetzt habe ich es vergessen. Nein, die Rede ist von Van Morrison. Und da kennt ihr beide euch sicher besser.
Nee, ich überhaupt nicht. Also ich kenne, auch das ist wieder so ein Künstler, steht irgendwie auf der Liste, muss ich unbedingt reinhören. Ich weiß auch, dass der gut ist, aber nee, noch nicht zu durchgekommen.
Also als Mensch eine Katastrophe muss er wohl sein.
Geht ja viel Musiker so. Ne?
Über wen redest du? Über mich oder über Morris?
Lass uns doch erstmal über den Künstler reden.
Such dir was aus. ich habe einen Freund, Dirk heißt er. Und Dirk ist Van Morrison Fan und hat ihn in Hamburg gesehen. Ne? Ja. Und es auf der Bühne war es so, Stück ging los und Van Morrison drehte sich um und fing an, den Saxophonisten anzuscheißen. Ne? Er wäre falsch.
Ja, wenn er doch falsch war.
Ja, ja. So, nochmal eingezählt, dasselbe.
Jetzt mal du alleine, wie bei so einer
dann,
Probe. Jetzt du nochmal alleine und jetzt aber.
Er hat ihn dann einfach aufs Übelste beleidigt und sofort gefeuert.
Sehr sympathisch.
Sofort, hier, verlass die Bühne, runter hier. Und egal, wen du triffst, ob es Roadies, Veranstalter, ob es irgendjemand ist, alle haben dir... können dir eine Van Morrison-Geschichte erzählen, was für ein schrecklicher Typ ist. Das Dumme ist nur, Typ macht's Maul auf und singt und du denkst, scheiße, das ist das Gegengewicht, was Gott sich ausgedacht hat zu seiner miesen Persönlichkeit.
Da sind wir wieder bei Kolumbien, ne? Man behauptet ja auch, Gott hat Kolumbien erschaffen und er fand das ungerecht, also das schönste Land landschaftlich.
Ja.
Und dann hat er zum Ausgleich die bösesten Menschen dahingesetzt.
Oh Gott.
Das ist die Geschichte, die man sich in Kolumbien selber erzählt.
Die von Kolumbianern. Das heißt, das ist Van Morrison. Und jetzt ist er natürlich auch sehr übellaunig aufgefallen durch gewisse Querdenker-Tendenzen.
Jetzt können wir den Song gleich gar nicht mehr.
Er war überhaupt gar nicht einverstanden mit der Covid-Strategie.
Und ohne, dass er Lauterbach persönlich kannte.
Ja.
Aber ich bin da, wie gesagt, ich habe ja, also man muss ja immer gucken, ne?
Aber
bei manchen Sachen muss man Werk und Künstler auch voneinander trennen.
Nicht nur bei manchen Sachen, eigentlich muss man das generell machen. Kunst ist erstmal Kunst, ne?
Ja, das stimmt auch wieder.
Und
Adolf Hitler hätte einfach besser malen sollen.
Gott,
ja, er war ja nah dran, sagen wir es mal so, ne?
Und das ist eben halt das Problem.
Sehr spart.
Sind wir bei dem Thema. da sind wir bei dem Thema, müssen die Museen leergeräumt werden, weil der Typ, der das gemalt hat, einfach nicht unseren heutigen moralischen Ansprüchen genügt? Oder muss Musik von Michael Jackson oder R. Kelly aus dem Radio verbannt werden? Ich denke, das muss einfach jeder für sich selber lösen.
Die meisten Künstler, die man auch so persönlich kennt, haben ja dann oft schon mal einen Schlag, ne?
Ja. Yeah.
Und wer auf eine Bühne geht, hat ja auch ein Defizit.
So, ne? Das, so, das, geht doch ganz, das geht doch ganz klar gegen uns.
Ein Schrei nach Liebe alles, ne?
Ja, ja.
Und ja, wie gesagt, wenn Idi Amin, wenn einen Nachbarn gehabt hätte, nein, ist egal.
Ja, so, würde ich sagen, aber, hören wir mal rein.
Jetzt, Idi Amin und Van Morrison sind sich offensichtlich charakterlich sehr ähnlich.
Und der Titel passt jetzt gut dazu.
Ja.
Der Song sowieso, aber der Titel, wo wir gerade über Idi Amin reden,
jetzt bin ich bei
Crazy Love.
Oh,
der Song zieht mir mit einem Griff wirklich sämtliche Klamotten vom Leib und nimmt mich von allen Seiten.
Ja, ja. Das ist schön, dass wir zusammensitzen. Da bin ich mal gespannt.
Ja, nicht nur das, dieser Song.
Ich bin halt auch schon ein paar Tage dabei. Ne? Sorry, Max. Ich werde mich gleich bemühen, was Jüngeres ja, zu speisen.
Sagen wir hier, vielleicht finden wir noch was aus diesem Jahrhundert.
Ja, jetzt schweigt ihr mal, damit ich den Song ansagen kann. Natürlich vom Album The Essential, Van Morrison, Crazy Love, Van Morrison.
Ja.
Großartiger Song. Van Morrison, ich meine auch da, wie die Stimme, wie er das oben im gesangstechnisch schon, na, Falsett ist es nicht, aber die Stimme ist so, wie er das, naja. Ich meine, er kann ja wirklich.
Also wenn man es nicht genau wüsste, könnte es eine Frau sein, die es singt.
Ja, aber er kann wirklich so tief runtergehen und bellen, dass er irgendwie so ein Hünengrab in Bewegung setzt. Aber er kann auch wirklich irgendwo ganz oben so zart singen. Und das ist sein Trumpf. Ne? Seine Stimme ist wirklich, oh Gott, ist das gut. Wobei ich hier anmerken möchte, hört euch gleich danach mal vielleicht People Get Ready von Curtis Mayfield an. Und dann werdet ihr wissen, wo der gute Van den Most hergeholt hat. Aber da würde Van Morrison ja sowieso sagen, ja, weil Curtis einfach geil ist. Und Van Morrison hat immer, auch live macht er das gerne, dass er so mitten im Song singt, like Sam Cooke used to sing on the radio. Und dann singt er dann auf einmal irgendwelche Sam Cooke Songs da rein. Einfach, weil er diese Leute geliebt hat. Mhm. Oder er war ja auch ein ganz großer John Lee Hooker Fan.
Ja.
Er ist Solomon Burke-Fan gewesen. Er ist Van the Man. Man hat ihm übel zum Teil mitgespielt, Geschäftspraktiken.
Im Gegensatz zu Stan the Gunman.
Hang the Knife and the Jets.
Richtig.
Ist das dein nächster Song?
Nein, das würde ich euch nie antun.
So.
Obwohl, als er damals rauskam, war schon sensationell, so eine tiefe Gitarre zu hören.
Ja.
Aber ich hätte noch mal so eine Frage, weil ich habe mich gerade gefragt, wir haben die meisten Sachen, auch die wir spielen, sind englische, amerikanische Songs.
Ja. Jetzt kommt gleich was Deutsches, ich kann dich schon mal beruhigen.
Das wollte ich nämlich fragen, also weil das kommt wenig vor und ich habe mich gefragt, woran das liegt und ob so das wenig verbreitet ist, dass Leute, die guten Musikgeschmack haben, keine deutsche Musik hören. Das war so die Frage. Aber jetzt, wenn du sagst, du hast was Deutsches mitgebracht, was ist denn der nächste Song, den du
hast? Ja, da überzeugt jetzt nicht unbedingt die Musik.
Okay.
Es ist eher die Malerei im Hintergrund. Nein, ich bin tatsächlich Heinz-Rudolf Kunze-Fan.
Das kann ich bestätigen. Das ist jetzt kein Comedy-Move. Ich kann das wirklich bestätigen.
Ich weiß, dass er im Laufe seines künstlerischen Schaffens vor Publikum verrückt geworden ist. Aber naja, bei den ganzen Tragödien im Hintergrund ist ja auch kein Wunder. Nein, aber ich spreche von seiner Zeit, als er wirklich die besten Texte in Deutschland gemacht hat. Und da ist für mich mit Leib und Seele exemplarisch. Ja, da singt er über eine Beziehung, die kaputt geht und welche Worte er wählt. Ne? Allein im Refrain mit Leib und Seele, zurück zu dir, bin weit gekommen, doch was soll ich hier? Das hat er in anderen Songs auch bewiesen, zum Beispiel, wie hieß denn dieser andere Hit noch? Du machtest dich nicht gut als sterbender Schwan. Ich
dein gesagt, ist mein ganzes Herz.
Dein natürlich. Ist mein ganzes Herz, genau.
Was sind das denn für Menschen,
die Beziehungen haben?
Betrachten die sich denn als Staaten?
Die
berühren sich nicht.
Die verführen sich höchstens.
Die verführen sich nicht, die enden wie die Diplomaten.
Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ja. Ich möchte gar nichts anderes ausprobieren. Ich brauche, ne, und so
ich
weiter.
Ich brauche jeden, ich brauche nach dem Aufnahmen einen Morgengeruch und keine falschen Wimpern auf den
Vielleicht
Kissen.
Vielleicht nehmen wir sogar den Song, ne, weil.
Obwohl mit Leib und,
ja,
aber.
Ja, aber,
guck mal, weißt du, weil du
lass
hast.
Lass mich das noch eben zu Ende führen, weil er sagt, statt, wie er die Situation der kaputten Beziehung beschreibt, ne, statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und Geröll.
Ja.
Wir haben, das ist der Satz, wir haben so viel Glück auf dem Gewissen.
Ja. Wir sind wie alle anderen, doch wir möchten heim. Das hat mich immer völlig aus der Bahn geworfen. Da werde ich mal total emotional. Wir möchten heim. Ich will ja, ich aber meine,
das
trotzdem...
Sind, das sind Text.
Ja, das ist ein super Text.
Das sind Texte und bei Leib und Seele ist es eben auch so. Bei Leib und Seele gefällt mir musikalisch besser.
Ich finde auch da ja, natürlich...
Sollten wir den nehmen? Sollten
ja,
den
ja,
den
dein ist mein ganzes Head. Wird schon von jeder Station zurecht.
Leib und Seele ist auch so der Ohrwurm, den man in den Tag mitnehmen kann.
Ja, ja, ja. Finde ich großartig.
Vor allen Dingen, ich finde es ganz schön, dass ihr das jetzt so beschrieben habt. Und ihr habt jetzt gerade darüber gesprochen, in so einer Emotionalität, wo in meinem Kopf abgespeichert ist, der Song Dein ist mein ganzes Herz, als wirklich so ja. Schlager-Trash.
Ja, ja.
Das ist so wirklich ja, ja, abgespeichert ja. dort. Und jetzt habt ihr drüber gesprochen. Jetzt ist das schon wieder, und das ist das Schöne an der Sendung. Jetzt denkt man, okay, da muss was dran, da muss man mal irgendwie reingehen und sich die Sachen wirklich mal wieder anhören.
Max, du, es reicht sogar bei dem Song, wenn du dir den Text durchliest.
Ja.
Das
ja.
Ist, wie kann man so einen Text schreiben, habe ich damals gedacht.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, und das ist es. Das ist die falsche Fährte, ja. Warum ist das so Schlagertrash? Ist es das vielleicht ist das auch nur eine Spielart, diesen, weil du sonst gar nicht aushältst, diesen Text ja, so zu hören.
Wenn aber vielleicht ist das sogar die Antwort auf die Frage ganz am Anfang, warum viele keine deutschen Titel hier nennen.
Ja.
Gerade die sich sehr mit Musik auseinandersetzen. Weil in Deutschland, also sagen wir mal, so bis Udo Lindenberg galt ja, auf Deutsch zu singen, immer als sehr verdächtig. Dann warst du ja automatisch immer in der Schlagerecke.
Ja.
Und Udo Lindenberg war ja mit einer der Ersten, die damit angefangen sind, so ja. Sagen wir mal, so im Mainstream,
ja.
Das eben drumherum wegzuhauen und auch Hits zu haben, die definitiv keine Schlager waren und trotzdem deutschsprachig.
Ja.
Und ich glaube, da mussten wir erstmal drüber weg. So, ne?
Ja, ich glaube, wir mussten überhaupt erstmal drüber hinweg, dass die Nationalsozialisten einfach dieses Singen einfach auch so instrumentalisiert Scheiße, haben in ihren ja, ganzen ja, ja. Scheißliedern, dass sie die ganze Mundorgel kaputt gemacht haben, dass alles belastet war, alles lässt sich dann irgendwann auf die Nazi zurückführen, dann kamen die Wirtschaftswunderjahre, dann ist man genau in die andere Ecke gegangen, hat wirklich den größten Blödsinn gesungen und deswegen glaube ich, haben wir in Deutschland keine Kultur wie die Amis, die einfach Country und Western hören können.
Ja, ja.
Ne?
Oh, es können auch genug Leute Helene Fischer hören. Also tun
ja, aber
zumindest.
Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Ne? Aber lass uns jetzt zum
Schlager gehört verboten.
Lass uns jetzt zum großartigen ja. Heinz Rudolf Kunze.
Aber ein sehr guter Hinweis, nicht, dass man jetzt beim Hören direkt innerlich abschaltet. Die Texte, ich glaube mal ein Jahrzehnt lang hat in Deutschland keiner bessere Texte geschrieben, meiner Meinung nach, für Songs.
Also ich finde, ich würde da jetzt, aber ich widerspreche jetzt erstmal nicht, sondern vielleicht nach dem
Man
Song.
Man müsste schon ganz schön überlegen, ne?
Ja, aber wir fangen schon ein.
Spiel den erstmal und dann.
Ja, ja,
und
wir
dann
hören jetzt erstmal
immer noch widersprechen.
Den wundervollen Heinz Rudolf Kunze mit Leib und Seele.
Ja, da muss man schon Fan sein, ich gebe es zu. Wenn ich den Song so innerlich gesungen habe, dann hat er auch anders geklungen. Aber
ja, ja.
Man müsste ihn vielleicht nochmal neu abmischen oder nur zur Akustikgitarre.
Ja, ja, ich glaube auch, solche Leute wie Heinz Rudolf Kunze sollten sich vielleicht einfach mal ans Klavier setzen.
Ja,
und
ja, ja.
Vielleicht, ne?
Ja, ja.
Aber es ist trotzdem, ich finde das auch trotzdem, dass man das aushalten sollte.
Der Refrain, der ist geil, der ja. Groove richtig.
Ich habe nochmal nachgedacht. Ja, ich natürlich hat Lindenberg sicherlich Anfang der 70er auch ein paar sehr, sehr gute Texte geschrieben. Natürlich
Rio Reiser.
Ich meinte jetzt auch, jetzt ohne voll auf die Texte zu gehen, aber überhaupt auf Deutsch zu singen und keinen Schlager zu machen.
Ja, Rio Reiser ist das natürlich hervorragend gelungen. Ja. Da werden wir sicherlich auch noch einiges spielen müssen. Tonsteine, Scherben, Rio Reiser. Wer sträflich unterschätzt wird, sträflich ist Bernie Konrads. Von Bernies Autobahnband. Aber er hört euch mal nur mal.
Der Nachname alleine.
Ja, aber kann ja nur gut sein. Er hat jahrelang zum Beispiel hat Bernie Konrads mit Stoppock gearbeitet. Und wer kennt nicht von Stoppock aus dem Beton?
Ich. Ich auch nicht. Nein, aber
Duft dröhnt aus dem Beton. Wie ein Schrei in das Ohr. Das dröhnt. Ja, das kennt man.
Nein.
Aber
darum geht es ja eben, dass Lindenberg das so breit gemacht hat.
Ja, Lindenberg hat es breit gemacht. Das stimmt.
Und plötzlich Hits hatte. Und
ja, und man darf Andrea auch nie so großartige Bands vergessen wie Torfrock, ne?
Oh, ey, ich töte dich gleich, ey. Ich steck dich einfach ab.
Sorry.
Torfrock, oh Gott. Oh Gott. Komm, wir machen schnell weiter.
Ja lieber Atze, wir machen mal einen Schnitt. Lieber Atze, Heinz-Rudolf Kunze, wir verneigen uns alle. Gute Wahl. Vielleicht Produzenten technisch nicht mehr so ganz auf der Höhe, aber
auch diese Stelle, leg deine Hand auf meine Augen.
Leg deine Hand auf meine Augen.
Jetzt zieht er diese Augen so hoch, können Sie ja heute nicht mal mehr.
Aber der Text ist großartig und Heinz-Rudolf Kunze hat sich diese Meriten verdient, bei Musik ist Trumpf gespielt zu werden.
Absolut. Wir sind ja jetzt schon eigentlich beim letzten Song, den Arzt hat, aber wir überlassen unserem Stargast ja immer wirklich das letzte Wort. Deswegen würde ich vorher sagen, ich hatte jetzt schon einen Song, den habe ich mir mit Arzt geteilt.
Ja.
Till. Ich weiß, dir brennt's unter den Nägeln. Du willst heute irgendwas spielen.
Nein. Aber schön, dass ich schön, dass du
ansprichst. Kommt die Information immer mit dem Aber im zweiten Satzteil.
Ja, heute geht's wirklich drunter und drüber. Ja, ich habe mir tatsächlich auch was ausgesucht. Du hast heute schon die Band einmal genannt, AC/DC.
Jawohl. Ja.
Und ich möchte heute.
Deutschsprachig, oder?
Ja. Teilweise.
Ich habe das nie so ganz verstehen können.
Ja, weil Brian Johnson, den Sänger, kann man ja nicht verstehen.
Das ist international, das ist wie die Champions League-Hymne, da sind 7 Sprachen drin.
Brian Johnson, müsst ihr mal darauf achten, der kriegt ja die hohen Töne nicht mehr. Und dann greift er sich immer, wenn es eng wird, also wenn er nicht mehr kann, dann greift er sich so an die Mütze.
Also die Mütze das ist eigentlich nur dafür da.
Ja, das ist aber pro Lied mittlerweile ungefähr 30 Mal. Also dann immer und dann greift er sich wieder
ist
an die
ja
Mütze.
Ist ja auch schwer. Ne?
Ey, der hat jetzt Back in Black bei den Foo Fighters auf dem Tügel gesehen.
Mit Lars Ulrich an den Drums.
Ja, das
oh
alleine.
Oh Gott.
Das alleine.
Ja, mein Gott.
Phil Rudd ist ja nun mal wirklich nur ein Groove-Tier.
Und hochkriminell. Als guter Drummer muss man kriminell sein. Ja. Siehe.
Und Lars Ulrich wollte Tennis spielen oder sowas, ne? Eigentlich.
Ja, stimmt. Sein Vater war doch mal in der Top 10 der Weltrangliste. Ja,
irgendwas.
Von wem jetzt?
Der Vater von Lars Ulrich.
Ah, ja.
Ist dann in die USA gegangen. Dort wurde sein Sohn ja auch geboren. Yes. Mit dänischem Blut.
Ja.
Ach, jetzt sind wir bei Lars Ulrich. Schlimm.
Als
das Album rauskam, St. Anger, da haben sie dem alten Ulrich das vorgespielt. Der hat mittlerweile so einen langen weißen Bart.
Ja, da gibt es noch die geile Doku zu.
Ja, genau.
Some Kind of Monster. Ja,
und der Alte sitzt da, hört sich das Album an und sagt so in die Runde auch zum Produzenten: Ich würde das einer Öffentlichkeit nicht zugänglich machen.
Das finde ich auch herrlich, oder?
Aber ich finde das großartig, so schmerzbefreit zu sein und zu sagen, so wirklich alles schon erreicht, als wäre zu sagen, du sitzt da so, nee Leute, also das können wir hier so
die
nicht
Scheiße,
machen.
Ja, das war das, was einige gesagt haben, ne? Die Scheiße könnt ihr keinem zumuten.
Ja, aber der hat wahrscheinlich auch an sich gedacht, der hat gesagt so, Leute, ich muss auf die Straße, ich muss mich vor meinen dänischen Nachbarn hier in der Kleinstadt
schon mal den Bart wachsen lassen, damit er nie erkannt wird. So
ich will mich verantworten, da könnt ihr hier nicht so was machen.
Nach der Dokumentation hat er den Bart abgeschnitten und war damit wieder auf der sicheren Seite.
Und dann wieder Tennis gespielt. Er hat ja viele Jazzclubs gehabt in USA. Also der hat dann irgendwann die Tenniskarriere beendet und hat so viele Jazzclubs eröffnet.
Ja, dann muss man, oh Gott, ja, und dann hast du Lars Ulrich als Sohn, der als Trommler wirklich die Geschmeidigkeit von Benjamin Blümchen besitzt, irgendwie beim Hürdenlauf.
Oh Gott.
Aber Mann. Wir bleiben bei AC/DC und ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, dass AC/DC für mich mit dem Tod von Bon Scott abgeschlossen waren, für mich persönlich, weil Bon Scott für mich dieses etwas hatte, was ich unbedingt von einem Sänger brauche, nämlich diese Extrameile, dieses, wenn du dir alte Interviews mit ihm anguckst, der hat einfach das Irre im Auge. Der ist
eher so ein bisschen das, was ja bei Metallica, wenn wir das nochmal in Verbindung bringen, Cliff Burke ist, wo alle gesagt haben, das war halt einfach dieser absolut durchgeknallte Bassist, also der erste, der so früh gestorben ist, der wirklich, wo die alle gesagt haben, so, der Mann hat so die Power in die Band gebracht und hatte so diesen Wahnsinn.
Ja,
du musst halt aufpassen, dass du nicht unter den Bus kommst, ne?
Ja,
ja, richtig, ja, das stimmt. Ja,
also vielleicht ist er sogar auf Platz 1 der besten Rockstar-Tode.
Ja, ja, Leute, lass uns nicht abschweifen. Lass uns wirklich bei.
Könnte man nochmal eine Spezialsendung machen, die besten Rockstar.
Ja, ja, lasst uns bei Bon Scott bleiben. Wobei Bon Scott, das ist ja auch tragisch, weil du bist Rockstar. Du hast hier 6 Jahre lang, hast du 300 Konzerte im Jahr gegeben und dann stirbst du in einem beschissenen R5.
Wie alt war er denn als
erstes? Ich glaube 33. 33.
Wie John Bonham?
Ja, oder 32, auf jeden Fall auch knapp an der Grenze. Und die Story ist allgemein, glaube ich, bekannt, sonst, ich sag's nochmal, er hat gezogen mit einem Kumpel und zwar derartig gesoffen, dass er von seinem Kumpel nach Hause gefahren wurde und der hat ihn einfach nicht mehr wach gekriegt und hat dann gesagt, okay, was mache ich jetzt mit dem? Ist dann zu sich nach Hause gefahren, hat ihn einfach im Auto sitzen lassen, weil auch da schon kein Ansprechen mehr war. Und dann ist Bon Scott einfach in so einem R5 an seinem eigenen Würfelhusten erstickt. Und dafür hast du es sind jetzt Briefe aufgetaucht, wo er tatsächlich an seine Schwester geschrieben hat, ein halbes Jahr vor seinem Tod, wo wirklich drin stand, ich kann nicht mehr, ich bin fertig.
Ja, der hat dann halt einfach
Amerika zu erobern bedeutet wirklich, dass du jeden Tag spielen musst, fliegen musst, machen tust, musst. Ich glaube, er war wirklich ausgebrannt, er war wirklich fertig ohne Ende. Und ich glaube, nie habe ich das besser gehört als beim Song, den ich jetzt gewählt habe, nämlich Ride On von Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Es ist ein langsamer Blues von AC/DC und ich kann jedem nur empfehlen, das mit Kopfhörer zu hören, weil du dann seine ganzen Atmer und die ganze Tragik in der Stimme sich auch entfaltet. Einmal will er ansetzen zu singen und, und ich sehe ihn, wie er praktisch am Mikrofon abwinkt und sagt, was soll's, ist eh scheißegal. Er singt auch im Text, it's another empty bottle, it's another empty bed, I'm just another empty head. Ain't too young to admit it and I ain't too old to die. Also da ist...
Er hätte ja umschalten können auf ein gesundes Leben. Tour, gesundes Leben, jeden Morgen erstmal joggen gehen und so. Aber es geht nicht.
Nee.
Und ich weiß, wovon ich rede.
Ja, du weißt es.
Unser gemeinsamer Manager hat mich auch vor 15 Jahren mal beiseite genommen, hat gesagt, Atze, das geht so nicht weiter, das kannst du nicht durchhalten. Ja. Und ich habe ihm gesagt, Töne, das gehört für mich zusammen. Ich kann nicht auf Tour gehen und ohne Aftershow-Party. Das geht für mich nicht.
Ja, aber du bist ja
wenigstens. Lass mich weitermachen.
Ja, aber du bist ja wenigstens, jemand, der, wenn ich dir mal im Laufe der Jahre mal gesagt habe, du weißt schon, dass du jetzt scheiße aussiehst, ne? Weil du, dann bist du auch jemand gewesen, der dann, wenn wir zum Beispiel zusammen aufgeschrieben haben, der dann auch gesagt hat, ja, ist okay, ich weiß, alles klar. Und dann bist du eine Woche lang um 10 Uhr ins Bett gegangen und hast nichts angezündet.
Aber ich glaube, das ist dann vielleicht so der Entertainer in den Leuten, ich vergleiche das immer mit Leuten, die im sozialen Bereich arbeiten, die auch sich ja voll aufopfern für andere. Und viele ja auch, also nicht umsonst ist die höchste Rate an Burnouts im sozialen, in der sozialen Arbeit, weil das natürlich Menschen sind, die sich zu 100% aufreiben für das Wohl anderer. Und ich sehe zumindest immer Parallelen, was bei vielen Künstlern ist, die halt dann, sag ich mal, so im Rampenlicht verglühen, weil sie halt irgendwie denken, ich muss der Welt halt jetzt, oder ich muss den Leuten, die vor mir sitzen, halt diese Show bieten und ich muss halt irgendwie all das machen.
Das ist ein netter Gedanke, aber ich glaube, es ist viel simpler, weil ich erlebe das jetzt auch gerade wieder, für mich ungewohnt, auf Tour zu sein und ich merke einfach, wie viel Energie man da reinschiebt,
eben auch emotionale Energie.
Ja, ja. Und dann...
Ja, weil das stimmt ja dann.
Ich konnte gestern nicht einpennen einfach. Da kam so viel zurück. Ne? Und da liegst du hier um 2:30 und bist hellwach.
Ich war übrigens um 2:30 auch noch wach.
Ja, dafür.
Ich übrigens nicht.
Und dann liegst du in deinem Hotelzimmer und wie schnell dann der Griff zu Substanzen geht, die betäuben, die dich runterkommen lassen, die dich einfach schlafen lassen. Und am nächsten Tag machst du dasselbe Spiel, dann praktisch in der Rock'n'Roll. Keith Richards hat gesagt, ey, pass auf, das Einzige, was mich davon abgehalten hat, nicht durchzudrehen, in diesem ganzen Wahnsinn, ist einfach Heroin gewesen.
Ja,
er sagt einfach,
I love Heroin.
Er sagt einfach, ich kann's keinem empfehlen, mach das nicht, aber für mich schien es über 10 Jahre lang die beste Lösung zu sein. Bon Scott hat so heftig gesoffen.
Jetzt passt der Song natürlich super dazu, ne?
Ja, ja. Er hat so heftig gesoffen, dass mein Freund und Manager Manny Scherer hat die Band auf der Highway to Hell Tour nochmal kurz gesehen. Und da haben Leute aus dem AC/DC-Dunstkreis auf Bon Scott gezeigt, der Backstage von einer Flasche Whisky und einem Haufen Schneekoppe saß und haben gesagt, what a waste of talent, he's not gonna make it. Da war allen schon klar, der hat die Lunte nicht nur an beiden Enden angezündet, sondern da brannte schon die ganze Kerze lichterloh. Und das war schon, glaube ich, vom Album Dirty Deeds Done Dirt Cheap ein Vorgeschmack. Ride On, AC/DC mit dem großartigen Bon Scott. Du kannst jetzt deinen letzten Song...
Ach, so habe ich noch einen. Ah, das ist ja schön, weil ich gerade dachte, schade.
Ja, komm, dann reden wir jetzt über deinen letzten Song.
Genau, was hast du denn, Anna? Da sind wir auch schon wieder im deutschsprachigen Bereich und eine der wenigen Bands, die sich deutsch international anhören. Und speziell die Stimme des Sängers holt mich ab, der Song holt mich inhaltlich ab und ist eine Band mit absolut fantastischen Musikern. Die Rede kann natürlich nur von Selig sein. Und wenn Jan Plewka ohne dich singt, dann denke ich, endlich klingt eine deutsche, deutschsprachige Band mal international.
Und jetzt ist die große Frage. War es im letzten Jahr? Da gab es auf jeden Fall ein wildes... Ich weiß nicht, ob es ein Kunstprojekt war von Benjamin von Stuckrad-Barre auf Instagram, wo alle möglichen Leute irgendwelche Seligtexte immer eingesprochen haben. Ich weiß nicht, warst du auch dabei?
Nee, ich war nicht dabei. Ich habe nie mal Kenntnis von dem Projekt.
Okay, ich habe das einfach nur sehr oft die ganze Zeit gekriegt, weil ich weiß nicht, was er gemacht hat. Er hatte, glaube ich, so eine eigene Kampagne, die er gefahren ist, warum auch immer, irgendwie gute Laune, schlechte Laune, was auch immer.
Wahnsinn.
Und oder einfach Wahnsinn. Und hat irgendwie einfach selig hochgejatzt, indem er irgendwie die ganze Zeit Leute hatte, und eine Passage, irgendwas mit Zigaretten, es riecht nach Zigaretten und was weiß ich, keine Ahnung.
Aber Stucki ist so, der verrennt sich in so eine Sache.
Ja.
Und dann ist das für eine gewisse Zeit das Größte auf der Welt. So geht es ihm mit seinen Frauen übrigens auch so. Und er hat das wirklich, der war mal mit einer Freundin von mir zusammen und hat dann Schluss gemacht, indem er einfach nach Los Angeles gefahren ist, ohne ihr vorher Bescheid zu sagen und war auch für sie nicht mehr erreichbar. Sie hat sich tatsächlich in den Flieger gesetzt, ist da hingeflogen und ist dann, er wohnt ja mal im Chateau Marmont, ist da hin und hat ihn zur Rede gestellt und er hat gesagt, pass auf, also er kam angefahren in Los Angeles mit dem Fahrrad und hatte einen Matrosenanzug an und hat ihr gesagt, pass auf, es ist so, wenn ich jemanden liebe, dann total, mehr geht nicht, zu 100%. Und wenn das vorbei ist, existiert dieser Mensch im Prinzip für mich gar nicht mehr.
Ja.
Deshalb, der hat wahrscheinlich diesen Selig-Song gehört oder drei
und
hat sich gedacht, boah, das ist das Geilste auf der Welt. Und wahrscheinlich, wenn du ihn heute fragst, dann sagt er, Selig ist doch scheiße.
Selig sagt mir überhaupt nichts.
Nein, aber für mich ist das der beste Liebeskummer-Song ohne dich.
Ja.
Wer immer dir jetzt den Regen schenkt, ich hoffe, es geht ihm schlecht. Und ich liebe diesen Song, tatsächlich. Den würde ich mir sogar freiwillig anhören.
Ja, das ist übrigens auch so ein, das hat man ganz oft so in diesen Abschiedssongs, ne? Wer immer jetzt mein Nachfolger ist, ich wünsche ihm viel Glück und oder ich wünsche ihm die Pest an den Hals, ne?
Ja, wie bei Joachim Deutschland. der mittlerweile, glaube ich, auch in der Klapse sitzt, der dann
diesen
Song auch seiner Ex gewidmet hat. Schlampe, Drecksau.
Ja,
und
richtig.
So. Ja.
Oh Gott, das ist natürlich...
Ja, aber
es gibt schon bei Bob Dylan.
Ich habe es doch nicht gesungen. Er hat es doch gesungen.
Ich bin da ganz offen und ehrlich. Also Leute, die mir immer früher erzählt haben, wir haben versucht, so, lass uns doch Freunde bleiben und den ganzen Kram. Und ich habe gesagt, nix. Wenn eine Beziehung beendet wird, dann wird nichts außer verbrannter Erde hinterlassen.
Ja,
und dann
Stucki.
Ist das Kapitel zu Ende. Und wir machen hier nicht noch, Leute. Wir sind gute Freunde und tralala.
Max,
so
da musst du noch wachsen. In deinem Alter habe ich das auch noch nicht verstanden.
Ich lache auch immer sehr gut, wenn Leute sich getrennt haben und du rufst so in der ersten Phase an, dann kommt immer noch dieses, ja, wir verstehen uns auch noch richtig gut. Und dann werde ich oft angesprochen, hast du einen guten Tipp? Bist du schon mal geschieden? Hast du einen guten Tipp? Und dann frag Atze, ich wiederhole es gebetsmühlenartig, ja, nimm den guten Anwalt. Und zwar einen guten und regel alles jetzt, wo ihr euch noch so gut versteht.
Ja.
Jetzt.
Ja,
also das. Jetzt Unterschriften, jetzt. Und so. So, wir spulen vor. Noch ein halbes Jahr später, Anruf, ne?
Ja. Kennst du einen guten Anwalt?
Nee, schön wär's. Meistens geht's halt immer so, ja, ich habe mich lange nicht gemeldet. Ja, warum? Ach Gott, das ist ja völlig eskaliert. Ich weiß gar nicht, ob du das alles weißt. Da denkst du schon, ich weiß es, du brauchst es gar nicht erzählen, ne? Ja, das ist ja dann noch vor Gericht gelandet und sie hat ja dann und er hat ja dann oder was weiß ich, auch wer auch immer. Und ich sag dann schon immer, du erinnerst dich noch an unser letztes Gespräch,
ja.
Nimm dir einen guten Anwalt. Ja, das konnte doch keiner ahnen. Ja, doch, sag ich. Ich habe das geahnt.
Also deswegen, lass uns diesen Song mal reinhauen.
Dann müssen wir uns aber noch vorher abschließend tatsächlich von unserem Stargast verabschieden.
Danke, tschüss.
Ciao. Ich weiß, wenn ihr mit einem fertig seid, ist er für euch gestorben. Der existiert gar nicht mehr.
Ja, wir müssen noch eine Beleidigung hinterher schieben, dass wirklich verbrannte Erde hinterlassen.
Auch immer ich den Regen gleich schenke.
Das war, ich weiß nicht, Max, vielleicht, ich bin befangen. Vielleicht sagst du die Abschlussworte einfach zu der heutigen Sendung.
Ganz genau.
Das war ja dein erstes Treffen. Mit dem Harald Junke des Comedy.
So, jetzt rein. Ich stech dich ab nach der Sendung.
Direkt. Nein, es war natürlich wie immer wunderbar. Es ist mir immer eine große Freude, Till weiß es, mit ihm zusammen diese Sendung zu machen, weil wir, glaube ich, immer viel voneinander lernen können. Und es ist, wir sagen es immer wieder, schön, Leute zu Gast zu haben, die mal über was anderes reden müssen und dürfen, als immer die gleichen Stories, die wir aus allen Frühstücksfernsehsendungen schon kennen, sondern über Musik, weil Musik sowas Schönes ist und ich habe das auch schon häufiger gesagt, Musik gibt immer einen guten Einblick in das Seelenleben und die Persönlichkeit eines Menschen und das war sehr schön und deswegen freut es mich und ich finde, es ist auch immer was sehr Intimes, also freut es mich sehr, dass du, Atze, heute mit uns deine Songs geteilt hast, tolle Geschichten geteilt hast. Ich glaube, das war ein ganz schön wilder Ritt.
Ja.
Und ich würde sagen, ride on.
Ja, ride on. Und ich bedanke mich auch bei meinem Partner und habe heute die Erfahrung gemacht, dass wenn man zu dritt im Raum sitzt, dass das dann doch dann echt ganz anders losgeht. Das ist eine ganz andere Chemie. Vielleicht hört ihr das heute auch in der Sendung. Ich bedanke mich bei meinem Freund Atze für diese tolle Musik. Und wir hören jetzt zum Abschluss.
Wolltest du noch was sagen?
So ist er.
Ich hatte vorher noch gesagt, das letzte Wort gilt unserem Gast.
Habe ich das gesagt?
Nee, ich.
Ach, ja, aber
ja, ich was du gesagt. Sagst.
Ja, komm hier, Atze.
Ja, danke für die Einladung, Max.
Ihr müsst wissen, er steht schon halb aus der Tür. Der Till hat ihn schon halb aus der Tür gedrückt.
Gelabert.
Hör auf zu lügen. Aber dann nochmal, Konrad. Ey.
Sehen wir
jetzt
mal
weiß ich auch, warum du in China im Knast gesessen hast. Weil du ein Lügner bist.
Ja, die heutige Sendung war der Beweis, dass man um 10.30 Uhr aufstehen kann und um 10.33 Uhr schon aufnehmen kann. Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Wird ja auch langsam Zeit.
Tschüss.
Das war gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Ja, tschüss zusammen. Danke auch.
Ich mag Musik nicht.
Und deswegen
ist auch nicht Trumpf.
Enden wir auch mit einem Titel von Selig, weil er Musik nicht mag. Er mag Musik, nur wenn sie leise ist.
Ja, sehr leise.
Das ist alles, was er hört. Er mag Musik nur, wenn sie leise ist. So, hier kommt nochmal zum Abschluss unserer fantastischen Sendung mit unserem...
Über diese Übertreibung.
Großartigen, nein, aber es war einfach so.
Fantastisch, großartig. Ich fühle mich schon wie bei Beisenherz.
Weltklasse.
Boah, da ist, so,
Weltklasse.
Das,
ja, genau.
Weltklasse. Und da siehst du,
dieser Pass.
Da siehst du, wie sich so ein junger Moderator einfach so, also mies und schleimend auf die Seite des Stargasts ja, schlendert.
Entschuldigung.
Flirt. Nein, wieso? Ich fand das schön. Wir haben doch schön zusammengesessen. Ja, aber jetzt seid ihr beide schon bei fantastisch und großartig.
Ja.
Es war doch einfach schön.
Überragend.
Ja.
Überragend.
Ja. Ja.
Genau. Und da flankt er von rechts. Überragend. Weltklasse. Oh, ich muss heute Abend noch sprechen.
Ja. Ja. Wir machen den Schnitt. Es war wirklich eine gute Sendung mit ihm.
Ja, genau. 2+.
Ja. Wir danken unserem Stargast Atze Schröder. Hier sind
Gast, sagen wir mal.
Selig. Ja, Stargast, das ist schon ein System. Das haben wir wirklich. Wir haben ja dieses Musik ist Trumpf 70er Jahre. Deswegen kommen wir jetzt zum Ende.
Wie man an mir sieht.
Unaufgeregt, völlig unemotional verabschieden wir uns mit dem Song von Selig. Ohne dich.
Passt ja auch zu diesem Abschied.
Ist das nicht von der Münchner Freiheit eigentlich? Naja, egal.
Wäre egal, wenn er so klingen würde.